SRF 1.
SRF 1. Buchzeichen.
Und Sie merken gerade, um was es als erstes geht in unserer Literatursendung. Es geht nicht um den Fernsehkrimi Tatort, um die Serie heute im Buchzeichen. Nein, aber um Krimi generell, den Krimi als Literaturform. Die Hauptpersonen in diesen neuen Krimi, die wir Ihnen heute vorstellen, sind sizilianische Pfarrer, römische Nonnen, deutsche Professoren. Dann reden wir auch mit einem prominenten Krimi-Fan über seine Lieblingskrimis, die alle in Skandinavien spielen. Und wir werfen als erstes einen Blick auf das grösste Krimi-Festival im deutschsprachigen Raum, die Kriminale, die gerade in Bern stattgefunden hat, heute, letzten Tag. Redaktion Michael Lusier, am Mikrofon Regi Sager.
Un voyou m'a volé, la femme de ma vie. Il m'a déshonoré, me disent mes amis. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis... Chaque nuit, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Toutes les nuits, j'effeuille les fleurs du mal. Je mets mes mains partout, je suis comme un bambin. Je m'aperçois qu'en amour, je n'y connaissais rien. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. J'étais fourmi et je deviens cigale. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Un voyou s'est vautré dans mon lit conjugal. Il m'a couvert de boue, d'opprobre et de scandale. Mais je m'en fous pas mal aujourd'hui. Mais je m'en fous pas mal car depuis, grâce à lui, je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les macros du coin me rincent la dalle. Je m'aperçois qu'en amour, je ne valais pas un sou. Mais grâce à leur petit coup, je vais apprendre tout. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Tous les marins m'appellent l'amiral. Mais je suis content, je suis content, je suis content, je suis content, je suis cocu, mais content. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. Dans toutes les gares, j'attends les filles de salle. Je fais tous les endroits que l'église condamne. Même qu'un soir, par hasard, j'y ai retrouvé ma femme. Je m'en vais voir les petites femmes de Pigalle. C'est mon péché, ma drogue, mon cardinal. Et je suis content, je suis content, je suis content, je suis content. Je suis cocu, mais content.
Krimi-Fans, diese Stunde ist unbedingt etwas für Sie. Und wenn Sie noch nicht Krimi-Fans sind, werden Sie es bestimmt noch oder haben eh den Plausch dran. Sie hören Buchzeichen auf SRF 1 heute rund um Krimi. Seit dem letzten Mittwoch findet nämlich die sogenannte Kriminale statt. Das grösste deutschsprachige Krimi-Festival in der Schweiz. Heute ist letzter Tag. Michael Lusier, SRF-Literaturredakteur. Was passiert eigentlich an so einer Kriminale?
Ja, so eine Kriminale, das ist ein riesiges Krimi-Festival, da trifft sich die ganze deutsch schreibende Krimi-Zunft. Dort hat es aber auch ganze Haufen Veranstaltungen für Leserinnen und Leser. Das sind so 70 Veranstaltungen, etwa mit 200 Autorinnen und Autoren, die lesen. Das Zentrum der Ausgabe dieses Jahr ist Bern und das darum, weil das ja der 75. Todestag vom Schweizer Krimi-Autor Friedrich Klauser ist. Es ist aber enorm dezentral. Es gibt Lesungen in allen Dörfern und Städten rund um Bern bis Solothurn und Thun und Burgdorf. Und hinter dem ganzen Anlass, da steht eine Art Autorengewerkschaft. Das Syndikat heisst die. Und für die ist das jetzt nicht nur eine Werkschau oder ein Festival, sondern das ist vor allem ein jährliches Branchentreffen.
Sie sind zu Bern an dieser Kriminale, haben vor, aber auch hinter Kulissen schauen können. Was ist jetzt so das Wichtigste, was Sie dort mit heimgebracht haben?
Also ich bringe ein Buch mit, das ich sehr gut finde, und ich bringe eine neue Erkenntnis mit. Das Buch, das heisst «Berner Blut» und ist eine Sammlung von 20 Kurzkrimi, von 20 verschiedenen Krimi-Autoren, die alle an dieser Kriminale dabei gewesen sind. Vor allem Schweizer, und das ist vielleicht das, was von dieser Kriminale am Schluss dann auch übrig bleibt. Und das Zweite, die Erkenntnis, ist, dass der wichtigste Ort von dieser Kriminale die Krimi-Bar ist, in einem bestimmten Berner Hotel. Da kann man nämlich alle treffen, die man will treffen an so einer Kriminale. Und ich habe dort Sabine Altermann getroffen. Sie ist Autorin, sie ist Co-Organisatorin vom Festival und sie ist Mitherausgeberin von dem Buch, das ich vorhin erzählt habe davon. Und über all das habe ich mit ihr dort reden. Und als erstes wollte ich von ihr wissen, was die Kriminale denn den Autoren bringt.
Es ist natürlich immer auch ein Austausch. Schreiben ist etwas sehr Einsames. Das macht jeder daheim an seinem Computer. An der Kriminale hat man endlich mal Gelegenheit, die anderen zu fragen, sich allein bewusst zu werden, dass die anderen auch im Gleichen zu beissen haben. Wir bieten aber auch Weiterbildungsveranstaltungen statt. Die reichen von der Schiessausbildung bis zum Workshop im literarischen Schreiben.
Schiessausbildung?
Genau, die Solothurner Kantonspolizei hat gerade heute Morgen einen Workshop angeboten, wo man mit einer Waffe schiessen kann.
Und das würden Sie jetzt besuchen, wenn Sie es jetzt besucht hätten, aus Recherchezweck, um mal wissen, wie das ist oder wie das funktioniert?
Genau, ich habe das auch schon gemacht an einer früheren Kriminale. Und es ist wirklich noch wichtig, also wenn man das beschreiben will, wie jemand schiesst, dass man das selber mal gemacht hat. Es gibt so einen Rückstoß, der ist relativ stark, vor allem für Frauen. Und das kann man sich eigentlich nicht vorstellen, wenn man das nicht wirklich selber mal so erlebt hat.
Also ganz ein Haufen Möglichkeiten, in die Krimi-Welt einzutauchen. Jetzt liegt vor uns auf dem Tisch das Buch «Berner Blut». Das ist ein Buch mit 20 Kurzkrimi drin. Wie ist es zu dem gekommen?
So eine Anthologie gibt es eigentlich fast bei jeder Kriminale. Man geht im Vorfeld geht man auf Gemeinden zu und fragt sie, ob sie bereit wären, einen Autor oder eine Autorin 2 bis 4 Tage zu beherbergen, ihnen eine Ansprechperson zur Verfügung stellen. Und die Autor tut dann nachher recherchieren an dem Ort und schreibt dann eine Geschichte, die in der Gemeinde spielt.
Sie sind eine von den Autorinnen, die geschrieben hat. Sie sind in Büren, Solothurn gewesen. Was haben Sie denn da getroffen, wo Sie inspiriert hat für eine Krimi?
Genau, ich habe das Glück, dass ich in meiner Heimatgemeinde eine Geschichte schreiben darf. Und zwar habe ich mich dort mit der Gemeindepräsidentin getroffen und die hat mir von der letzten Gemeindeversammlung erzählt, wo es ziemlich hoch zu und her gegangen ist. Und zwar ist es um die Zusammenlegung gegangen von sogenannten Hosenträgerparzellen und die Gründung von der Flurgenossenschaft Büren. Und dort ist es wirklich fast so zu Handgemenge gekommen und ich liebe Emotionen für Krimi. Das ist für mich immer eine gute Grundlage und habe mich natürlich gerade gestürzt auf das Thema.
Dann wollen wir doch gerade mal hören, wie Sie das umgesetzt haben. Lesen Sie uns doch mal gerade die Passagen aus Ihrem Krimi, wo die Gemeindeversammlung vorkommt.
Die Frau von muss die Gemeindepräsidentin sein. Sie spricht von Hosenträgerparzellen, die es zusammenzulegen gilt, um besser bewirtschaftbare Flächen zu schaffen. Allgemeines Nicken. Man scheint sich einig zu sein. Sie erklärt das Vorgehen. Die Gründung der Flurgenossenschaft Büren ist beschlossen, wenn mindestens ein Drittel der beteiligten Grundeigentümer zustimmt. Besteht Bedarf nach Diskussion? Fragt sie in den Saal. Der Käppeli-Sepp geht nach vorn, betont, wie wichtig diese Güterregulierung ist. Sein Land sei im ganzen Gimmers zerstreut, ein unhaltbarer Zustand. Kaum habe er den Mäher angelassen, müsse er ihn schon wieder abstellen. Der Förli-Hans schließt sich seinem Vorredner an. Es gehe nicht darum, Land zu verlieren, sondern es werde durch Gleichwertiges ersetzt. Und Boden sei schließlich Boden. Es wird applaudiert. Lina meldet sich zu Wort. Aber sie geht nicht nach vorn, bleibt in der Nähe der Tür. Ich gebe mein Land auf keinen Fall her, sagt sie. Alle drehen sich nach ihr um. Ist das nicht, sagt jemand. Und ach herrje, ist Lina vom Schlössli. Wie wenn das jemanden interessieren würde, zischt der Käppeli-Sepp aus der vordersten Reihe. Wir bestimmen hier demokratisch nach dem Mehrheitsprinzip. Ein Einzelner hat gar nichts zu sagen. Das werden wir sehen, entgegnet Lina.
Vielen Dank, Sabine Altermann. Noch schnell zur Verständigung. Was sind Hosenträgerparzellen genau?
Das sind einfach so schmale Parzellen, dass man es eigentlich gar nicht mehr richtig bewirtschaften kann.
Und das hat dann gelangt, also das Zusammenlegen von diesen Parzellen hat dann gelangt für eine Krimi oder ist da noch etwas anderes dazu? Es muss ja irgendwo einen Mord geben oder irgendetwas, wo noch heftiger ist.
Also Mord gibt es natürlich, es gibt sogar 2 Mörder, weil ich habe das kombiniert. Der zweite Erzählstrang ist eine wahre Geschichte, die sich 1825 im Oristal ereignet hat und haben die beiden streng miteinander verflochten. Und wie es dann ausgeht, will ich jetzt eigentlich noch nicht verraten. Das kann man selber nachlesen.
Das ist klar. Sabine Altermatt über «Das rote Tuch», ihre Krimi über Bäuren im Kanton Solothurn. Der Krimi ist zu finden in der Sammlung «Berner Blut» mit 20 Kurzkrimi drin. Michael Lusier, Sie haben die Krimi alle gelesen. Picken Sie doch für uns ein paar raus, die Ihnen besonders aufgefallen sind.
Also ich finde eigentlich alle spannend, weil sie sich wirklich auf die Dörfer einlösen, wo sie spielen. Also, und erwähnen möchte jetzt vielleicht mal drei. Der erste ist der von Michael Doria, «Grand Complication». Der spielt in der Uhrenstadt Grenchen. Und tatsächlich geht es dort um eine Uhr, die die ganz unangenehme Eigenschaft hat, dass der, wo sie dreht, nur so lange lebt, bis die Uhr stehen bleibt. Und das passiert dann auch tatsächlich. Allerdings ist das eine abgekartete Sache, ein ganz raffinierter Mord und eine wunderbare Verbindung eben zwischen dem Ort, wo es spielt, und dem Mord. Dann gibt's «Das Ding» vom Stefan Pörtner. Da geht's um ein altes, keltisches Bestrafungsritual mitten in einer Neubausiedlung in Zollikofen, wo sich als Tat von einem Wahnsinnigen herausstellt. Und dann auch die Geschichte von der Sabine Altermatt, die wir jetzt gerade reingelassen haben, «Das rote Tuch». Da passiert zweimal der gleiche Mord, einmal 1825 und einmal heute. Und es gibt eine inhaltliche Verbindung auch. Also, man kann sagen, kurze, spannende Krimi-Studie sozusagen aus den Dörfern rund um Bern.
«Berner Blut» heisst der Sammelband zu den Kriminalen 2013. Man kommt dann jetzt im Buchhandel über. So viel zum grossen Krimi-Festival «Kriminale» für heute. Aber wir bleiben noch beim Krimi. Warum sind Krimis eigentlich so beliebt? Fragen wir doch stellvertretend für viele Fans einen Prominenten, der selber ein grosser Krimi-Liebhaber ist. Es ist der Schauspieler Hans-Peter Müller-Drossart. Er sagt zum Beispiel, er hätte Krimi gern, weil es im Kanton Uri keine Indianer gäbe. Was meint er da genau damit? Das geht als nächstes in unserer Literatursendung «Buchzeichen» auf SRF 1.
We can solve any problem. Young.
Sonntagnachmittag hier auf SRF 1. Warum sind Krimi so beliebt? Das fragen wir uns hier im Buchzeichen, unserer Literatursendung. Beziehungsweise das fragen wir einen Krimi-Fan. Einer der grössten Krimi-Fans ist der Schauspieler Hans-Peter Müller-Drossart. Sie kennen ihn sicher aus bekannten Schweizer Filmen wie zum Beispiel Grounding, der Kinofilm über Swissair Grounding. Oder er hat im Musical Dellenbach-Karri die Hauptrolle gespielt. Er geht auch hier bei uns im SRF 1, im Radio, ein und aus, unter anderem für Hörspiel. Und zu einer Gelegenheit hat unser Literaturredakteur Michael Luisier benutzt. Der Hans-Peter Müller-Drossart ist nämlich nicht nur ein grosser Krimi-Fan, sondern vor allem auch ein exzellenter Krimi-Kenner. Der Michael Luisier hat mit ihm über die Faszination Krimi geredet. Wie ist der Hans-Peter Müller-Drossart überhaupt zum Krimi-Lesen gekommen?
Naja, ich glaube, aus der Urländlichkeit raus, wo ich aufgewachsen bin, in den Bergen an der Gotthardstrecke in Erstfeld, da war das Lesen natürlich unbedingt eine Öffnung in einer Welt, die man nicht kennt. Ich habe immer darauf gewartet, am Sonntag nach der Messe hätte man können in die Schulbibliothek und im Kindergarten. Und dort sind die alle die Karl-May-Bände gestanden, oder? Und dort hat man gewusst, dort geht es um Leben und Tod, oder? Um Indianer und Verfolgung und die Guten und die Schlechten und eine Welt, die es hier sowieso nicht gibt. Indianer gibt es in den Bergen nicht, aber bei uns im Kanton Uri. Und dort ist es losgegangen, weil das hat bedeutet, man kann in ein Buch hineingehen, in eine Welt hinein und findet eine eigene. Also man findet seine eigenen Wünsche, seine eigenen Ängste und etwas völlig Neues, was man noch nicht kennt. Also Literatur bewegt und öffnet neue Welten, kann ich sagen.
Aber warum gerade Krimi? Was hat Sie dort fasziniert daran?
Was mich da fasziniert, also ich glaube immer schon, ist, man kann in eine Welt hineinschauen, in einen emotionalen Topos, wo man sich hineintreibt, wo man sich permanent drin bewegt, aber wir sind immer geworfen. Wir haben ja keine Ahnung, warum ist jetzt plötzlich wieder der Stimmungswechsel da, warum bin ich jetzt plötzlich wieder völlig frustriert, warum ist plötzlich jetzt der Streit, ne, so in der Beziehung zu dem Partner oder zu dem Kind. Und weil der Teil, weil der emotionale Stimmungsteil, weil der innere, nicht erklärbare Teil vom Menschsein, weil der so gross ist und so bewegend ist, weil er so bestimmt, möchte man, glaube ich, über Krimi herausfinden, was ist denn das? Wo sind die zerstörerischen Teile? Wo sind die Räume, wo ich das Gefühl habe, jetzt muss ich dann reinschlagen, jetzt muss ich unbedingt reagieren und ich kann das lesen, ich kann das verfolgen und ich kann meine eigenen Ängste kennenlernen und muss aber nicht befürchten. Es ist ein Weg, eine Reise in einen ganz existenziellen Raum von mir, ohne dass ich Folgen zu tragen habe.
Wie äußert sich Ihre Krimi-Lust? Sind das ein paar Bücher pro Woche, die Sie verschlingen, oder wie geht das bei Ihnen?
Naja, ich glaube, auch wenn ich es könnte, würde ich es nicht machen. Ich wollte damit ansprechen, ich glaube, man darf nicht nur mit dem Krimi unterwegs sein, weil plötzlich quasi eine dermassen melancholische und abgründige und vielleicht auch ein bisschen eine moralische Welthaltung entsteht, weil es geht immer ums Gute, ums Böse und wo ist die Wahrheit und wer ist der Schuldige. Das wäre dann eine Art ein Overload. Also ich würde sagen, mehr als einen halben Krimi pro Woche würde ich nicht lesen, wenn ich könnte. Aber ich komme natürlich oft nicht immer dazu, weil es auch da noch andere Bücher zu lesen gibt und auch noch andere Arbeiten zu reflektieren. Aber ohne Krimi würde ich keinen Monat vorbeigehen lassen, nein.
Gehen wir zu konkreten Autoren. Hans-Peter Müller-Drossart, haben Sie einen Lieblingskrimi-Autor?
Ja, ich liebe sehr Skandinavier, also nicht ganz alle oder nicht alle in allen Werken. Aber da gibt es doch einige, die ich sehr, sehr bewegend finde. Das ist unter anderem natürlich die grosse alte Dame vom schwedischen Krimi, Kerstin Ekman, ist ganz toll. Und dann auch die Anne Holt, finde ich grossartig, Gotteszahlen für ihre. Oder dann der Håkan Nesser, den ich auch verfolge, seitdem es auf Deutsch Bücher gibt von ihm. Und da finde ich, was mich bei ihm sehr fasziniert, ist, wie er immer mehr sich in Richtung Belletristik und genauer Analyse von diesen Figuren, die an diesen Fällen beteiligt sind, bewegt. Und es gibt sogar Romane, wo das Drama vom Krimi nicht mehr so gross ist, aber man erfährt so viel über das Menschliche, so viel über die Abgründe von dem, was möglich ist innerhalb von so einer Seele. Das ist grossartig.
Erklären Sie uns doch ein bisschen, was ist die Eigenheit vom skandinavischen Krimi?
Ich weiß nicht, ob ich das so kann sagen, da müsste ich genauer eine Übersicht haben, aber ich habe das Gefühl, Sie nehmen sich mehr Zeit, um jenseits von der Ausbreitung vom Brutalen und vom Pathetischen, vom Verbrechen und jenseits nur von der Moral, auch an den Figuren den Platz zu geben, wie die ihrer Widersprüchlichkeit leben. Also da kann es ja zum Beispiel in seinem letzten Roman, der fährt damit an, dass der Kommissar, der ermittelt, der wacht auf und jetzt gerade ist im Bett nebenzuhören seine Frau gestorben. Das heisst, er muss ab jetzt, er gewusst, dass sie ein Aneurysma hat, er gewusst, dass es passieren kann, jetzt ist es passiert. passiert. Oder? Das heisst, der Roman fängt eigentlich mit einem Drama an, das nichts mit dem Fall zu tun hat, sondern mit dem, wo ein Drama muss ermitteln, wo ein Fall muss auflösen. Das heisst, ich bin ab sofort dermassen beteiligt an den Lebensfragen von einer Person, die mich unmittelbar an mich bindet. Und ab dann möchte ich das einfach weiterverfolgen. Und ich finde, diese Fähigkeit, Sprache, einen Krimi dazu zu brauchen, um auf ganz existenzielle Dramen einzuführen, das finde ich etwas, was sie sehr gut beherrschen dort oben und sich Zeit nehmen dafür. Vielleicht hat das mit dem langen Dunkeln zu tun, das die dort oben haben, aber ich finde das grossartig, wie sie das lösen.
Jetzt haben Sie gebeten, ein Buch mitzubringen, das Sie uns heute empfehlen. Was haben Sie mitgebracht?
Ich habe mitgebracht, wirklich vom Håkan Nesser, ein Buch, das heisst «Die Einsamen». Ist ein grossartiges Drama, das über 36 Jahre läuft. Im 36. Jahr, also, wird ein Kriminalfall wiederholt sich ein Verbrechen innerhalb von einer Gruppe von Menschen, die sich gekannt haben. Und vor 35 Jahren ist das erste Verbrechen passiert. Und das Grossartige an diesem Roman ist, der umfasst die 35 Jahre, indem man zurückgeht. Man liest aus der Ich-Perspektive Biografien von dieser Gruppe, von Einzelnen, von damals. Man springt wieder in die heutige Zeit, wo das Kommissarteam versucht, den Fall aufzuklären, der heute passiert ist. Und immer mehr darauf kommt, das hätte ja damals schon Verbindungen gegeben. Was ist genau Verbindung? Und es sind 600 Seiten, wo es dem Håkan Nesser gelingt, uns immer nur wollen wissen zu lassen, was ist los, was ist damals passiert. Und es gibt Verbindungen und es ist grossartig, was da für ein Urdrama dahinter steckt, dass es möglich ist, dass 35 Jahre lang Menschen immer noch mit den gleichen Schulden und Bringschulden miteinander unterwegs sind und nochmal zu einem Verbrechen schreitet.
Es ist ein riesen dickes Buch, Sie haben es gesagt, über 600 Seiten. Dreht das bis zum Schluss?
Ja, das dreht bis zum Schluss. Einfach weil er, wie schon beschrieben, ein Weltmeister in der Beschreibung ist und im Aufbau von der Spannung. Und man möchte die einzelnen Figuren lieben und man ist furchtbar unglücklich, weil plötzlich Figuren nach 200 Seiten eine Bewegung machen, die man nicht möchte, aber man geht natürlich mit ihnen weiter, weil man sie schon ans Herz geschlossen hat.
Darf ich zum Schluss noch bitten, unseren ganz kurzen Abschnitt davon vorzulesen?
Ja. Er wachte von streitenden Stimmen auf. Sie stammten weder von Vater noch von Mutter. Die stritten sich nie. Man kann doch in der heiligen Familie nicht streiten, pflegte Vater zu sagen, und dann auf diese ernste Art und Weise zu lachen, so dass man nicht wusste, ob er nun Spaß machte oder es ernst meinte. Es war auch nicht Vivian, die da zeterte, oder ein anderer Mensch. Nein, die Stimmen waren in ihm selbst. »Tu es«, sagte die eine. »Es geschieht ihnen nur recht, sie sind ungerecht.« »Tu es nicht«, sagte die andere. »Es wird Prügel setzen, er wird es merken.«
Der Schauspieler Hans-Peter Müller-Drossard mit einem Ausschnitt aus dem Krimi, den er uns empfiehlt. «Die Einsamen», heisst der Krimi, ist vom schwedischen Krimi-Autor Håkan Nesser und ist auf Deutsch bei BTP erschienen. Wir haben noch mehr Krimi-Tipps für Sie parat. Der nächste, der spielt in einem Nonnenkloster zu Rom, wo es aber alles andere als klösterlich zu und her geht.
Ti me, su di me. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. This I tell you, brother, you can't have one without the other. Love and marriage, love and marriage, it's an institute you can't disparage. Ask the local gentry and they will say it's elementary. Try, try, try to separate them, it's an illusion. Try, 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 and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have none, you can't have one without the other. Separate them, it's an illusion. Try, 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 and you will only come to this conclusion. Love and marriage, love and marriage, go together like a horse and carriage. Dad was told by mother, you can't have one, you can't have one without the other.
Der Frank Sinatra, Love and Marriage. Sie hören das Buchzeichen auf SRF 1, die Literatursendung, wo Sie mit Tipps über neue Bücher beliefert. Der Felix Schneider aus der Literaturredaktion empfiehlt Ihnen heute eine ziemlich wilde Geschichte über ein Kloster, wo es aber gar nicht so zu und her geht, wie man sich das ja vielleicht so in einem Kloster eigentlich müsste vorstellen. Da gehen Nonnen mit Männern und mit Frauen ins Bett. Da werden Mordkomplott geschmiedet und Giftmörd geplant. Und das Bizarre an der ganzen Geschichte ist, das ist alles nicht erfunden, sondern wahr. Das hat in Rom im 19. Jahrhundert stattgefunden. Die Nonnen von San Ambrogio von Hubertus Wolf, der Buchtipp von Felix Schneider.
Rette mich, schreit sie. Sie, das ist eine deutsche Adlige, die Katharina von Hohenzollern-Sigmaringen, wo nach 15 Monaten im römischen Kloster St. Ambrogio geflohen ist. Sie ist geflohen, weil die Nonnen in diesem Kloster probiert haben, sie zu vergiften. Sie ist geflohen am 26. Juli 1859 zu ihrem Cousin, einem Erzbischof, und der rettet sie tatsächlich. Die Katharina erstattet dann später Anzeige beim Inquisitionsgericht, wo die Zustände in diesem Kloster untersucht. 2,5 Meter Akten liegen von diesem Gerichtsverfahren bis heute im Vatikan und der Kirchenhistoriker Hubert Wolf hat die Akten in 14-jähriger Arbeit zu einem spannend lesbaren und trotzdem wissenschaftlich abgesicherten Buch verarbeitet. Er erzählt von den skandalösen Zuständen in diesem Kloster. Die Nonnen von St. Ambrogio verehren die Klostergründerin als Heilige, obwohl die von der Inquisition als falsche Heilige entlarvt worden ist. Skandal Nummer 1. Der Hubert Wolf.
Ja, und zwar einer Heiligen, die verehrt wird, solange sie auch noch lebt. Und katholische Heilige dürfen alles sein, aber sie müssen zumindest tot sein oder besser im Himmel. Also eine lebende Frau, die als Heilige verehrt wird, dazu eine, die ausdrücklich von der Inquisition verurteilt worden ist, das geht schon mal gar nicht.
Der nächste Skandal. Die Novizenmeisterin von diesem Kloster, die Nonne Maria Luisa, eine wunderschöne, charismatische, temperamentvolle junge Frau, die hat Visionen. Sie lässt sich ebenfalls als Heilige verehren. Sie berichtet fast täglich, was sie im Himmel erlebt hat, denn sie wird in den Himmel versetzt und vereinigt sich dort mit dem Herr Jesus und trifft dort die Maria persönlich. Und auch das berichtet die Maria Luisa. Der Jesus sagt ihr dann, dass sie selber, die Maria Luisa, im Kloster Karriere machen muss. Sie erfahrt im Himmel auch, wer mit ihr ins Bett darf. Und sie bringt von einem Besuch im Himmel auch einen Brief von der Maria mit, wo drin steht, dass die neue Nonna Katharina von Hohenzollern-Sigmaringen muss umgebracht werden, weil sie könnte außerhalb vom Kloster ausplaudern, was im Kloster so läuft.
Eine Frau, die in der katholischen Kirche, weil sie Frau ist, keine Weihe empfangen kann. Wer aber keine Weihe empfangen kann, kann nicht Priester werden, nicht Bischof, nicht Kardinal, nicht Papst. Der ist sozusagen von einem Aufstieg in der Kirche ausgeschlossen. Sie wählt einen anderen Weg, den direkten Draht mit Christus, und hat damit Erfolg. Denn nicht nur die Nonnen in dem Kloster, ein Großteil dieser Nonnen, und die Beichtväter des Klosters, sondern auch Kardinäle in der Kurie, auch der General der Jesuiten, glauben an das, was Maria Luisa erzählt von ihren Besuchen im Himmel. Und sie hat dazu ja noch Briefe, die die Gottesmutter im Himmel schreibt und die dann auf der Erde materialisieren, also was man schwarz auf weiß besitzt. Und die meint, dass hochgebildete Theologen daran glauben, dass die Gottesmutter Briefe schreibt und in diesen Briefen sogar einen Mord anordnet. Das hat schon was Besonderes.
Der Hubert Wolf stellt in seinem Buch aber nicht nur die Zustände in dem Kloster dar. Er erzählt vor allem, wie diese Zustände möglich gewesen sind. Also er interpretiert sie als Ausdruck von einer Zeitströmung, von einer besonderen Form von fortschrittsfindlicher Gläubigkeit.
Das ist der Buchtipp von Felix Schneider von unserer Literaturredaktion Hubertus Wolf, Die Nonnen von Sant'Ambrogio, eine wahre Geschichte. Erschienen ist das Buch im CH Beck Verlag. Ein Flüchtlingsdrama in der Türkei und eine Skandalgeschichte rund um schwangere Frauen auf Sizilien. Das sind die nächsten beiden Krimi- oder Krimi-ähnlichen Bücher, die wir Ihnen heute empfehlen im Buchzeichen hier auf SRF 1.
Shining ground, you can lay aloha.
ist Sally Oldfield mit «Mirrors». Am Schluss von dieser Stunde, um 3 Uhr, haben sie eine ganze Reihe von Tipps für spannende Krimis, krimiähnliche Geschichten auch, die wir ihnen vorstellen und vorgestellt haben in unserer Literatursendung «Buchzeichen». Sie finden die Liste von diesen Büchern auf srf1.ch. 2 stehen noch an, Serenade für Nadja von Zülfüli Vanelli und «Die Sekte der Engel» von Andrea Camilleri. Die beiden Bücher stellen sie uns vor, Michael Luisier von der Literaturredaktion. Sie haben gesagt, es seien krimi-ähnliche Bücher. Was meinen Sie mit krimi-ähnlich?
Ja, wir sind jetzt schon an dem Punkt, wo wir langsam so das Krimi-Genre anfangen zu sprengen. Der eine ist zwar eine Agentengeschichte, kommt, dass das daher stammt, aber von einem Autor, der noch nie ein Krimi geschrieben hat, vom Zülfüli Vanelli. Und der andere von einem absoluten Krimi-Profi, vom Andrea Camilleri. Der Fall, den er aber beschreibt, ist kein Mord. Da geht es dann mehr um eine, sagen wir mal, unerwartete Schwängerung von einem halben Dorf.
Das klingt sehr spannend. Fangen wir jetzt aber zuerst mit dem anderen Buch an, vom Zülfüli Vanelli. Das klingt nach einem türkischen Namen. Wer ist der Autor?
Das ist ein Türke, ja, das ist ein Musiker, so um die 70er ist er jetzt. Hauptsächlich Musiker, ist vielleicht zu vergleichen mit einem Mikis Theodorakis auf der anderen Seite, also in Griechenland, ein sehr politisch engagierter Mensch. Ist aber eine Zeit lang im Exil gesehen, in Schweden, während der Militärdiktaturzeit in der Türkei. Tut aber nicht nur Musik machen, sondern schreibt auch schon sein ganzes Leben lang Roman.
Sein Buch «Serenade für Nadja». Um was geht es da?
Da geht es um eine junge Frau, die arbeitet an der Uni von Istanbul und bekommt eines Tages den Auftrag, sich um einen alten Mann zu kümmern, der aus den USA einreist. Das ist ein Professor, der ist 87 Jahre alt, ursprünglich ein Deutscher und vor Jahrzehnten schon einmal in Istanbul gewesen, als Professor. Aber sobald der Mann in Istanbul ist, bekommt sie Probleme. Sie wird plötzlich verfolgt vom türkischen Geheimdienst, wie sie merkt, dann auch sogar vom englischen. Und mit der Zeit stellt sich heraus, dass der Professor Zeuge war von einem Flüchtlingsdrama während dem Zweiten Weltkrieg. Wo nämlich ein Schiff mit jüdischen Flüchtlingen drauf auf dem Weg von Europa nach Palästina auf dem Schwarzen Meer untergegangen ist. Türken und die Engländer, die damals am Bosporus stationiert waren, haben das nicht verhindert, die haben das sogar provoziert, dass das passiert und sich damit auch mitschuldig gemacht am Völkermord an den Juden. Und der Professor, von dem stellt sich dann aus in dem Buch, dass er auf dem Schiff dann seine Geliebte verloren hat.
Also die Geschichte ist vor allem ein historischer Hintergrund. Was gefällt Ihnen an dem Buch von Zülfüli Vanelli besonders?
Das, was bei ihm immer das Wichtigste ist, das ist eine Geschichte, die einen Haufen über die Türkei erzählt. Damals eine junge Republik, wo sich deutsche Akademiker holt, die von den Nazis verfolgt werden und mit denen eine Uni aufbaut, nach westlichem Vorbild, wo also die Aufklärung und den Fortschritt will reinholen ins Land, wo aber gleichzeitig in mehrere ganz schlimme Menschenrechtsverletzungen involviert ist, die bis heute tabu sind. Also das zerrissen sie von dem Land, von dieser Türkei. Das zeigt der Zülfüli Vanelli symbolhaft anhand von einer ganz, ganz einfachen Geschichte.
«Serenade für Nadja» heisst das Buch von Zülfüli Vanelli. Eine ernste Geschichte, die zum Teil auf wahren Tatsachen basiert. Jetzt das zweite Buch, das Sie auch noch mitgebracht haben, Michael Luisier, «Die Sekte der Engel», das ist von Andrea Camilleri. Und das ist doch ein Autor, der eigentlich in der Regel eher humorvoll schreibt.
Ja, da sind wir jetzt wirklich schon wieder bei den lustigen Büchern, der Andrea Camilleri. Der ist bekannt als Schöpfer von etwa 15 Montalbano-Krimi unterdessen. Er schreibt aber auch andere Sachen. Und das Buch hier gehört jetzt zu den anderen Sachen. Es geht nicht um einen Mord, der ermittelt wird, sondern um einen Fall von sexuellem Missbrauch, muss man sagen. Der wird hier ermittelt. Es stellt sich nämlich heraus, dass in dem Städtli, wo das spielt, in Sizilien im Jahr 1900, plötzlich mehrere junge Frauen schwanger werden. Was aber klar wird, dass hinter dem Fall Leute von der katholischen Kirche stecken, wird natürlich dann nicht mehr ermittelt, sondern so gut wie möglich vertuscht. Und man präsentiert dann auch noch einen Sündenbock. Und das ist das, was mir am Camilleri seinen Krimi immer so gefällt. Die Geschichten sind nie einfach bierernste Fälle. Ob wo jetzt gemordet wird oder ob jetzt geschwängert wird, sondern sie sind vor allem immer Vorlagen für literarische Satire, für politische Satire. Und um das zu zeigen, möchte ich gerne ein kleines Beispiel bringen. Hören wir doch den Moment aus dem Buch, wo der Camilleri zum ersten Mal das Städtli beschreibt, wo die Geschichte auch spielt.
Palizzolo, ein Städtchen mit 7000 Einwohnern, mitten zwischen großen Latifundien gelegen, rühmte sich im Jahre 1901 zweier Marchesi. Vierer Barone, eines Herzogs von 102 Jahren, der sein Schloss nicht mehr verließ, und eines Märtyrers im Kampf gegen die Bourbonen, Avvocato Ruggero Colabane, der wegen seiner Parteinahme für die Neapolitanische Republik öffentlich aufgeknüpft worden war. Doch der größte Stolz des Ortes waren die 8 Kirchen, jede mit Glockenturm und so gewaltigen Glocken, dass ihr Geläut, wenn sie alle zusammen erklangen, für die Häuser einem mittleren Erdbeben gleichkam. 7 dieser 8 Kirchen hatten der Adel und die Grundbesitzer untereinander aufgeteilt, je nach Vorlieben und Abneigungen, akzeptierten und abgelehnten Verwandtschaften, alten Animositäten, Scharmützeln, deren Ursprünge bis in die Zeit Karls des V. reichten, Zivilprozessen, die in der Ära Friedrichs des II. Des Staufers begonnen hatten und nach der Einigung Italiens noch immer andauerten, unversöhnlichem Hass und wechselnden Liebschaften. Darum würde es zum Beispiel in der Kirche der schmerzensreichen Mutter Gottes niemals zu einer Begegnung zwischen einem wie Don Stapino Vassallo und einem wie Don Filadelfo Camerata kommen. Niemals würden sie gemeinsam der vom Pfarrer Don Angelo Maraffa gelesenen Messe beiwohnen. Denn anno 1514 war eine Urahnin von Don Stapino, die schöne Athanasia, 16-jährig mit einem Vorfahren des Marchese Camerata, einem 40-jährigen Mann namens Adalgiso, verheiratet worden. Nach 2 Jahren zwar gültig geschlossener, doch wegen Impotentia coeundi des Ehemanns nicht vollzogener Ehe, war Athanasia es überdrüssig, als Klausurnonne zu leben, obwohl sie verheiratet war, und begann sich umzuschauen. Und nachdem sie mal hierhin, mal dorthin geschaut hatte, sah sie sich plötzlich geschwängert. Von einem Stallknecht, hieß es. Adalgiso schickte seine Frau zu ihren Eltern zurück und beschuldigte sie, eine Hure zu sein. Athanasia erwiderte, ihr Mann versage bei der gewissen Angelegenheit, sein Ding sei aus Ricotta. Seither Anklagen, Prozesse und Streitigkeiten ohne Ende, weshalb die beiden Familien sich nicht nur nie mehr grüßten, sondern auch keine Gelegenheit versäumten, sich gegenseitig zu schaden.
Ein Ausschnitt aus dem Roman «Die Sekte der Engel» von Andrea Camilleri, gelesen von Hans-Peter Müller-Drossart. Das eine Buch, das Michael Luisier uns gerade vorgestellt hat, sondern nochmal «Serenade für Nadia» von Zülfü Livaneli.
I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends while I came up with that line. And I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, said goodbye, my whole world shined. Hey, 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 it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I'm drinking, then I'm buying. And I know there's no denying. It's a beautiful day, the sun is up, the music's playing. And even if it started raining, beautiful day. It's my turn to fly, so girls get in line, cause I'm easy, no playing this guy like a fool. But now I'm alright, you might have had me caged before, but not tonight. And you may not believe that, baby, it's a beautiful day and I can't stop myself from smiling. If I drink and then I'm buying. And I know there's no denying that it's a beautiful day, the sun is up and the music's playing. And even if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. Cause I'm glad that you're the one who got away.
take up my time with thinking of our breakup. Then you've got another thing coming your way. Cause it's a beautiful day. Beautiful day. Oh, baby, any day that you're gone away. It's a beautiful day.
Michael Bublé, der Mann mit dem Swing in der Stimme. Das ist unsere Literatursendung Buchzeichen hier auf SRF 1. Heute mit Tipps für Krimi und krimiähnliche Bücher. Redaktion Michael Luisier. Heute in einer Woche geht es dann zwar auch um Mord, dann allerdings ganz ohne Krimi. Emilys Schweigen von Markus Bundi und Die Abenteuer des Joël Spazier von Michael Köhlmeier. Das letzte Wort in dieser Sendung Buchzeichen gehört immer einer Schriftstellerin, einem Schriftsteller, heute Friedrich Dürrenmatt. Er erzählt von einer Premiere von seinem Stück «Die Panne». Das Problem ist, im Saal hat es keine Leute, dafür 200 Kritiker gehabt. Hier der Friedrich Dürrenmatt.
Eine von der schrecklichsten Premiere war in Hanau von der Panne. Das waren 250 oder etwa 200 Kritiker. Das war ein lähmender Ding, weil kein Kritiker will dem anderen sagen, was er schreibt. Oder so. Das kann man nicht spielen. Ich kann nicht, wie in der Kritik ja sowieso das schlechteste Publikum ist. Ich kann ja nicht kritisch zuschauen. Ich kann nicht einmal, was ist ein Theaterstück? Ein Theaterstück ist ein Ereignis. Das geschieht. Man kann nicht einem Ereignis kritisch zuschauen. Sondern man muss mal packen, man muss mitmachen. Kritiker machen nie mit.
It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Since you've been gone, I can do whatever I want. I can see whomever I choose. Eat my dinner in a fancy restaurant, but nothing, I said nothing can take away this blues, cause
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.